Willkommen bei Achtsam Ballern, dem Podcast für Energie, Fokus und Motivation. Ich bin Annemarie Trentschel, Psychotherapeutin, und gemeinsam mit ExpertInnen aus Longevity-Medizin und Unternehmertum schauen wir darauf, was uns echte Motivation, nachhaltige Leistungsfähigkeit und einen motivierten Drive gibt.
Du kennst das wahrscheinlich. Du kaufst dir was Neues. Sagen wir ein neues iPhone oder ein neues Auto. Und für einen kurzen Moment, vielleicht sogar ein paar Tage, ist da dieses Gefühl. Das Ding ist schön, das Ding macht dich irgendwie glücklich. Und dann ganz schleichend wird es einfach dein Auto oder dein Handy oder dein Alltag. Oder du erreichst deine Ziele und entwickelst dich weiter. Wenn ich irgendwann X habe, dann. Aber das Leben, was du dir immer erträumt hast, ist dann halt einfach dein Leben. Und das Gehalt, von dem du vielleicht als Teenager geträumt hast, ist dann halt dein Gehalt. Ganz stillschweigend wird also aus, boah, das wäre cool, ein, ja, normal oder Status quo. Und das Ziel wird weiter oben gesteckt. Höher, schneller, weiter, immer weiter oben. Und das kennt irgendwie jeder, und die meisten zucken mit den Schultern und sagen, ja, man gewöhnt sich halt an alles. Das stimmt. Nur, dass wir daraus meistens auch irgendwie die falschen Konsequenzen ziehen. Wir kaufen das nächste Ding, buchen den nächsten Urlaub, der ein bisschen weiter geht. Ein bisschen teurer ist, ein bisschen krasser soll es auch irgendwie jedes Mal sein. Und wir suchen immer das nächste Level, weil das alte Level sich irgendwie nicht mehr anfühlt wie das richtige Level. Und irgendwann merkt man, die Abstände werden immer kürzer und das Wow, das dauert immer weniger an. Und man ist eigentlich schon wieder unterwegs zum nächsten Ding, bevor das Aktuelle überhaupt richtig angekommen ist, bevor ich das Aktuelle vielleicht überhaupt richtig feiere. Genauso Erfolge, Abschlüsse, Umsätze, Partys, was auch immer. Immer wieder kommt der Kick, aber es braucht direkt dann wieder das nächst Krassere. Und je mehr wir haben, desto mehr braucht es dann auch irgendwie. Und deshalb habe ich im Lanzerhof auch viele Leute gesehen, die führen ein unnormal krasses Leben. Also von außen denkt man, hä, krass, so Jet-Set-Life, Partys, Bungee-Jumping irgendwo in der Wüste. Das alles scheint dann wirklich keine Grenzen zu haben. Und wir denken dann, so ein krasses Leben. Aber die Leute saßen halt vor mir und waren tief unzufrieden. Denen fehlte der Kick. Nichts reichte mehr. Und nichts machte auch so richtig glücklich mehr. Und die Ursache für das Phänomen ist die, wie wir sie oft nennen, Dopaminfalle. Also die Anpassung der Dopaminschwelle. Und genau darum geht es auch heute. Was es damit auf sich hat, wie es entsteht und warum es auch wichtig ist, dass du dagegen wirkst. Und auch natürlich, wie du gegenwirken kannst. Damit du eben endlich, ja, auch langfristig wieder glücklich sein kannst und das, was du hast, auch spürst und genießen kannst. Weil das ist, egal wer du bist, wahrscheinlich mehr, als du denkst und fühlst. Also was du hast und bist und alles ist wahrscheinlich mehr, als du wahrnehmen kannst. Also, was ist diese Dopaminfalle und warum ist das Thema auch aktuell wie nie zuvor? Ich meine, wir leben gerade in einer Zeit, die unser Belohnungssystem auf eine Art und Weise beansprucht, für die es auch einfach nicht gebaut wurde, muss man sagen. Also unser Gehirn hat sich über Hunderttausende von Jahren ja entwickelt. Und in einer Welt, in der ja früher Belohnungen selten waren, in der man für ein gutes Stück Fleisch oder eine sichere Schlafstätte hat kämpfen müssen. Und unser Gehirn funktioniert oft noch genauso wie damals, weil wir eben ja auch so auf das Überleben getrimmt wurden. Und das Dopamin, also das Hormon, um das es heute hauptsächlich geht, hat dabei eine super klare Funktion gehabt. Es sollte uns motivieren. Also motivieren, auf Ziele zuzugehen, die Jagd antreiben, das Überleben sichern. Und heute, ja, wächst man auf und kann in 30 Sekunden Pizza bestellen oder auf Instagram 10.000 neue Eindrücke irgendwie konsumieren. Reels, schnelles Dopamin, eine neue Serie starten, eine neue App downloaden, was weiß ich, Nachrichten lesen. Und das Belohnungssystem bekommt also immer mehr Input. Also immer mehr Input in einer Stunde, als unsere Vorfahren vielleicht ja in einer Woche gehabt haben. Und irgendwann schützt sich das Gehirn ja auch. Es passt sich an, es wird weniger empfindlich. Und dieser Mechanismus ist der Kern von dem, worüber wir heute auch reden. Dopamin ist nicht das Glückshormon, ist auch wichtig zu verstehen, das hört man manchmal, aber das stimmt so nicht ganz. Dopamin ist quasi das Erwartungs- und Antriebshormon. Und es wird ausgeschüttet, wenn du auf ein Ziel zugehst, wenn du antizipierst, dass gleich was Gutes passiert. Es treibt also die Jagd an, aber nicht das Ankommen. Und das ist total wichtig. Also der Moment, in dem du das Ziel erreichst, ist neurobiologisch gesehen weniger interessant als der Moment kurz davor. Und jetzt kommt eben das Entscheidende, das Gehirn entwickelt eine Toleranz. Wenn du regelmäßig hohe Dopaminschübe bekommst, durch Konsum, durch Erfolge, durch Reize, durch Anerkennung, durch mehr Input, dann reduziert das Gehirn aktiv die Anzahl und Empfindlichkeit seiner Dopaminrezeptoren. Das nennt man Downregulation und es ist ein Schutzmechanismus quasi. Aber der Effekt ist, was früher ein Highlight war, ist jetzt halt Baseline. Und du brauchst immer mehr für dasselbe Gefühl. Und es gibt eine ganz spannende Studie des Psychologen Philipp Prickmann aus dem Jahr 1978, die das auf eine total spannende Art zeigt. Er hat Lottogewinner nämlich untersucht, also Menschen, die von einem Tag auf den anderen eine riesige Summe Geld gewonnen hatten. Also das, was ich glaube, die Mehrzahl von uns sich wünscht. Und die Frage war, wie glücklich sind sie dann danach? Also 18 Monate nach dem Gewinn waren die Lotteriegewinner im Schnitt nicht glücklicher als die Menschen, die nie gewonnen hatten. Und das allein ist schon krass. Aber der eigentlich spannende Befund, die Gewinner berichteten von deutlich weniger Freude an ganz normalen Alltagsdingen als die Kontrollgruppe. Also ein gutes Gespräch, ein schöner Abend, kleine Momente. Die Schwelle hatte sich so stark nach oben verschoben, dass alles, was darunter war, eben nicht mehr ankam. Nennt man auch hedonistische Adaption. Sie trifft jeden, also nur eben unterschiedlich schnell, unterschiedlich intensiv, je nachdem, wie viel Stimulation man sich eben regelmäßig zuführt. Und es gab auch noch einen britischen Psychologen, Ising, wer den kennt, der hat das in den 90ern auch auf einen sehr spannenden Begriff gebracht. Der nannte das hedonistische Tretmühle. Finde ich irgendwie auch ganz passend, wenn ich so an meine klassischen Kunden und erfolgreichen und Unternehmerkunden denke. Die Idee dahinter ist, nach einem positiven Erlebnis kehren wir erstaunlich schnell irgendwie wieder zu unserem normalen Glücksniveau zurück. Also der Effekt verpufft. Das erklärt übrigens auch, warum Konsum in unserer Gesellschaft so gut funktioniert als System. Also du kaufst was, kriegst kurz diesen Kick und weil der nicht lange hält, willst du bald wieder neu kaufen. Und nicht, weil du undankbar bist, weil das Gehirn sich angepasst hat und wieder nach dem nächsten Reiz sucht. Und dasselbe passiert übrigens auch mit dem Einkommen. Also mehr Geld macht Menschen nicht so viel glücklicher, wie sie vorher gedacht haben. Und die Erwartungen sind natürlich immer riesig. Wenn ich die nächste Erhöhung bekomme, wenn ich das nächste erreiche, dann, ne, wir erwarten uns davon auch eine gewisse Art von Glück. Und die Realität danach ist meistens erstaunlich nüchtern. Aber wenn ich mal ehrlich bin, das Prinzip ist so stark. Ich habe täglich Kunden vor mir sitzen, die mir die Evidenz dieser hedonistischen Tretmühle ja beweisen. Aber trotzdem ertappe auch ich mich immer wieder ja bei dem Gedanken, wenn ich X habe, dann, oder wenn ich Y erreiche, dann bin ich happy und so weiter. Und in der Zeit, in der ich auch am Lanzerhof auf Sylt gearbeitet habe, habe ich auch die Kehrseite der Dopaminfalle gesehen, also die andere Seite sozusagen, also die Reduktion der Dopamintoleranzschwelle. In der Zeit habe ich auf Sylt gelebt und ja, wer Sylt kennt, im Winter fast alles geschlossen, kaum Betrieb, kaum junge Menschen nach der Arbeit, super viel alleine gewesen, gab dann letztendlich nur ruhige Strandspaziergänge, die man hat machen können, wenig Input, wenig Dopamin. Und die erste Zeit war ehrlich gesagt ziemlich unangenehm und das Gefühl, was zu verpassen, das Gefühl, irgendwie was zu brauchen, irgendeine Unruhe, die sich dann so breit macht, wenn halt wirklich gar nichts läuft. Und das System ist so trainiert, von einem Kick zum nächsten zu springen, dass die Stille, die man dann hat, sich wirklich fast wie Entzug anfühlt. Und ich saß da und war unruhig und unzufrieden, weil das System einfach was gesucht hat, was es nicht gefunden hat. Und dann, ganz spannend, nach ein paar Wochen, Monaten, hat sich was total spürbar verändert. Also so kleine Dinge, ein Strandspaziergang oder ein guter Kaffee am Morgen, haben mich auf einmal wieder mehr erfüllt als sonst. Das habe ich tatsächlich wahrgenommen. Ja, oder ein echtes Gespräch mal zwischendurch. Kleine Dinge, Rituale, alleine frühstücken. Also Sachen, die vorher irgendwie ja, an mir vorbeigegangen wären, weil sie zu klein gewesen wären, zu wenig oder zu selbstverständlich, habe ich dann auf einmal intensiver gefühlt. Die haben dann eben wieder gewirkt und auch stärker gewirkt. Und irgendwie war ich, ja, happy auch, wenn nichts Krasses ging. Und die Dopaminschwelle hatte sich eben gesenkt. Das System war wieder empfänglich für einfache, echte Dinge. Und das ist auch das, was die Forschung ja zeigt. Wenn man die Exposition gegenüber hochstimulierenden Aktivitäten reduziert, steigt die Empfindlichkeit der Rezeptoren ja auch wieder. Und das System kann sich rekalibrieren. Und es braucht Zeit und Konsequenz, aber es funktioniert. Und der Schaden, den man quasi hat, wenn man sich überstimuliert, der ist nicht permanent. Wir können das also wieder zum Glück zurückdrehen. Und wie, auch spannende Frage, wie sieht dieses Muster jetzt bei Unternehmern und Vielbeschäftigten aus? Oder bei sehr ehrgeizigen Menschen? Die Kicks sind hier dann meistens, oder ja, nicht immer nur der Konsum oder Social Media im klassischen Sinn, sondern Abschlüsse, Umsatzzahlen, Wachstum, Anerkennung, Skalierung, Expansion, was auch immer. Also Dinge, die das Gehirn genauso verarbeitet wie den Kauf des neuen Autos. Kurzes Hoch, kurze Befriedigung und dann sucht das System auch schon wieder nach dem nächsten. Also der Rhythmus ist meistens so, Abschluss, kurzes Hoch, direkt weiter. Nächstes Projekt, nächster Launch, nächstes Quartalsziel. Und das System lernt, Pause bedeutet ja kein Dopamin. Also wird Pause automatisch vermieden. Weil das Nervensystem gelernt hat, dass Arbeit der zuverlässige Weg zum Dopamin ist. Und Erfolge werden ja dann auch nicht mal gefeiert, weil es ja direkt weitergeht. Und genau an dem Punkt entsteht auch oft Workaholism oder auch dann in der Folge logischerweise Burnout. Also aus dem Bedürfnis, das System irgendwie am Laufen zu halten und den nächsten Kick zu suchen. Und es gibt da auch eine Veröffentlichung im Fachjournal des National Institute of Health, die Workaholism anhand von 8 Kriterien beschreibt. Und das sind spannenderweise dieselben Kriterien wie bei substanzgebundenen Abhängigkeiten. Also Toleranzentwicklung, Entzugssymptome bei Arbeitsabstinenz, Stimmungsregulation über die Arbeit, Kontrollverlust. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein ausgedachter, provokanter Vergleich, sondern das sind dieselben Gehirnmechanismen. Und ich frage meine Klienten oft ziemlich direkt, arbeitest du gerade, weil du willst? Oder arbeitest du, weil du ohne das Arbeiten dich unruhig, unzufrieden oder wie auf Entzug fühlst? Ja, meistens kommt dann erstmal eine lange Pause. Und es hört aber auch nicht beim Arbeitsverhalten auf. Also außer, dass ich nicht mehr happy bin mit all den Dingen, mit dem Status quo, hat es natürlich auch noch andere negative Folgen, diese Dopaminfalle. Und zwar ein überstimuliertes Dopaminsystem verzerrt auch Entscheidungen. Wenn das System permanent nach dem nächsten Kick sucht, bewertet es Neuheit automatisch höher. Und neue Projekte wirken aufregend, neue Ideen fühlen sich gut an und neue Möglichkeiten kreieren sofort Energie. Und das kann natürlich gut sein, ja, kann sich auch nach innerer Führung anfühlen, aber oft ist es das Dopaminsystem, das auf Neuheitskick reagiert und eben nicht eine klare, strategische, wertbasierte Entscheidung. Wenn ich immer wahllos die neuen Dinge annehme und zu allen Projekten Ja sage, die einen neuen Kick verschaffen können, könnte ich mich eventuell ja, überschätzen. Und das erklärt, warum Unternehmer in bestimmten Phasen auch Projekte annehmen, die sie eigentlich nicht wollten. Und warum Grenzen setzen dann eben auch so schwer fällt oder Nein sagen. Weil Nein sagen bedeutet, ja einen möglichen Kick liegen zu lassen. Und so bauen diese Leute auch immer mehr Dinge auf, aber fühlen sich irgendwie innerlich immer leerer. Und ich sitze mit so vielen erfolgreichen Unternehmern, die sagen, hallo Frau Trenschel, ich muss Ihnen was sagen. Ich habe leider ja die Woche wieder 3 Projekte angenommen und 2 Unternehmen gegründet, obwohl wir wegen meines Burnouts dran arbeiten, dass ich eigentlich reduziere. Ja, aber irgendwie konnte ich nicht Nein sagen. Komisch. Das ist derselbe Mechanismus, der wirkt, wenn der Suchtpatient quasi zur Therapie kommt und sagt, dass er doch getrunken hat, obwohl er zu mir kommt, um trockener zu werden. Und so viele beschreiben dann, ja, ich habe alles, was ich wollte, aber ich fühle irgendwie nichts mehr so richtig. Und das ist ein überstimuliertes Dopaminsystem, das für normale Lebensfreude ja einfach auch gar nicht mehr empfänglich ist. Und jetzt mal noch eine Ebene tiefer, weil ich glaube, das gehört eben auch dazu. Frage, was kompensiere ich? Weil das macht mich auch viel anfälliger für die Dopaminfalle. Das heißt, die Dopaminfalle hängt sehr eng mit dem zusammen, was ich ja Mangeldrive nenne. Dazu gibt es auch eine extra Podcast-Folge. Aber ganz kurz erklärt, es gibt einen Antrieb, der aus Klarheit und innerem Gleichgewicht entsteht und einen, der aus dem Gefühl kommt, funktionieren zu müssen. Sonst bin ich nicht genug, sonst leiste ich nicht, wie ja mein Glaubenssatz mir zu verstehen gibt. Wer seinen Selbstwert an Leistung koppelt, braucht den nächsten Erfolg ja nicht nur als ja, Geschäftsergebnis, sondern der braucht den zur Selbstregulierung. als Beweis, dass man noch okay ist, noch gut genug, noch wertvoll. In dem Moment wird der Dopaminkick durch Leistung zur einzigen zuverlässigen Möglichkeit, sich kurzfristig gut zu fühlen. Und das ist eben der Punkt, an dem Mangeldrive und Dopaminfalle sich gegenseitig verstärken und das System so dauerhaft unter Spannung halten. Und das Problem ist quasi dieses löchrige Gefäß. Du kannst noch so viel oben reingießen, es wird unten rauslaufen. Du kannst noch so gut versuchen, deine inneren Löcher mit äußeren Dingen zu kitten, zu füllen, aber das wird halt nie wirklich ankommen oder reichen. Und du musst diese Löcher von innen füllen, die Mängel von innen beheben. Und das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit. Und auch spannend, ich habe das auch oft im Lanzerhof gesehen, also der holistischen Klinik, wo ich gearbeitet habe auf Sylt. Unternehmer kamen zum Fasten. Also auch sehr eine, der Fokus ist ja auch wirklich eine Fastenklinik. Und nach ein paar Tagen ohne die gewohnten Kicks, ohne externe Reize, ohne Ablenkung, also auch Weglassen von Zucker, Koffein, sind ja auch kurze Kicks, kamen plötzlich die Themen hoch und auch Gefühle, die jahrelang wegfunktioniert worden waren. Erschöpfung, die man nicht mehr wegoptimieren konnte. Ja, und dann kamen halt Fragen auf, die man vorher lieber nicht gestellt hatte. Also Fasten entzieht dem Gehirn buchstäblich die Mittel, Inhalte zu überdecken. Weniger schnelles Dopamin, weniger Belohnungsrauschen und was dann darunter liegt, kommt eben hoch. Und das ist natürlich unangenehm, aber gleichzeitig auf der erste, wirklich ehrliche Blick auf sich selbst seit Jahren. Fasten ist also auch Dopaminreduktion, aber auch eben oft Offenlegung der inneren Themen und Löcher im Gefäß. Die wären dann sichtbar. Deshalb, in der holistischen Arbeit ist Fasten auch ein spannendes Modul. Und dazu wird es sicherlich auch in Zukunft nochmal eine gesonderte Folge geben. Das heißt, wir sind ja hier im Bereich Minimalismus. Fasten, Weglassen von Dingen. Aber wir sind ja immer in der Tendenz, mehr oben drauf zu packen, unser Leben noch mehr zu füllen. Und manchmal ist es eben die Reduktion. Wenn ich mein Bewältigungsverhalten weglasse, sei es das Naschen, sei es der Wein am Abend, sei es die Zigarette, sei es das viele Arbeiten, wenn ich es weglasse, wird das Loch ja erst sichtbar. Das heißt, wir müssen diese Dinge auch manchmal einfach, auch in der Therapie oder im Coaching, weglassen, konsequent, weil dann sehen wir, worum es eigentlich geht. Was wird gekittet und wo müssen wir sozusagen rein und ran? So, was kannst du jetzt damit anfangen, mit diesen theoretischen Dingen? Also erstens, schau dir mal an, vielleicht woher dein Dopamin täglich kommt. Also ganz konkret, wovon lebt dein System? Nachrichten checken, Social Media, der nächste Abschluss, das nächste Projekt, Anerkennung von außen, deine 10 Espressi am Tag oder deine Gummibärchenwürmchen, was auch immer es ist. Wie viel ist quasi einfach Stimulation, um das System am Laufen zu halten, um der Dopaminschwelle gerecht zu werden? Dazu zählt auch, ich beschall mich mit Musik. Wann gehe ich denn eigentlich mal in die Stille? Und das ist letztendlich die erste Bestandsaufnahme. Und die meisten haben sich das noch nie so wirklich bewusst angeschaut. Wo beschalle ich mich einfach nur? Wo konsumiere ich nur, um meinem Dopaminlevel gerecht zu werden? Ja, genauso wie mit dem Koffein. Es wird irgendwie schleichend immer mehr, das kenne ich auch nach dem Fasten, verzichte ich dann eine Zeit auf Koffein und sage, ja Mensch, fühlt sich so viel besser an, ich brauche das gar nicht mal, um fit und wach zu sein. Und irgendwie schleicht es sich dann doch wieder ein und es ist eine Tasse alle 4 Tage und irgendwie werden die Abstände dann doch immer enger und dann brauche ich es immer mehr. Zweitens, Reizreduktion. Das ist kein Wellnessbonus für, wenn man mal Zeit hat oder mal ein nettes Retreat im Lanzerhof macht, sondern das System braucht Phasen täglich, in denen die Schwelle wieder sinken kann. Täglich am besten oder eben auch mal ein Wochenende ohne Handy, ohne Stimulation, ohne vollgepackten Kalender oder einen Abend, an dem du eben mal nicht optimierst, nichts produzierst oder konsumierst. Also die Form ist dabei egal. Also es geht darum, regelmäßig zu sein. Und wie die Forschung zeigt, kann das System sich ja tatsächlich rekalibrieren. Es braucht Zeit, aber es geht. So eben immer mal wieder in die Ruhe zu gehen, in die Stille zu gehen. Und dann auch drittens vielleicht die kleinen Dinge wieder reinzulassen, wenn man dann soweit ist. Also nach der Stille fängst du vielleicht automatisch wieder an, kleine Dinge mehr zu integrieren. Auf Sylt war das bei mir der Strandspaziergang, der dann wieder echte Erfüllung gebracht hat. Aber es ging eben nur, weil das System wieder für Stille empfänglich war. Und der Spaziergang, der war ja immer da. Den habe ich vielleicht auch vorher ab und zu gemacht. Aber die Fähigkeit, ihn zu fühlen, war halt einfach vorher weg. Und es gilt ja, irgendwie für alles. Gute Gespräche, Essen, Bewegung in der Natur, einfach mal sitzen, in Verbindung sein mit anderen Menschen. Also das Problem ist nicht, dass diese Dinge nicht mehr schön sind, sondern das Problem ist, dass die Schwelle einfach so hoch liegt, dass die nicht mehr ankommen können. Meditation, da auch ein super Tool, um in die Stille zu gehen, einfach ins Nichts. Oder starr die weiße Wand an für 10 Minuten. Reduziere den Mental Load im Kopf. Also ich finde am besten tatsächlich erstmal Mental Load reduzieren, 10 Minuten weiße Wand anstarren und danach meditieren. Und es muss nicht kompliziert sein, Meditation. Es reicht auch einfach sitzen, Augen zu, schauen, was kommt. Nichts wegschieben, beobachten. Und natürlich wird da auch erstmal keine Stille sein und erwartet das auch nicht, sondern nimm halt alle Gedanken und Emotionen bewusst wahr und an. Und lass sie dann halt weiterziehen. Und auch wenn erstmal ja, ein Sturm aufzieht, irgendwann wird es auch leiser. Oder geh in die Natur, sei alleine, mal weniger Musik. Such das Nichts, also such die Ruhe. Unterstimulier dich. Und wenn du Bock hast, schau auch mal tiefer. Als kleines Add-on. Denn ja, in der tieferen Arbeit, wenn ich mit Klienten arbeite, da schauen wir ja natürlich auch auf die Wurzeln. Welche inneren Antreiber halten denn vielleicht mein Nervensystem auch dauerhaft aktiv? Also welche Stimmen erlauben mir vielleicht gar nicht, ins Nichts zu gehen, in die Ruhe zu gehen, unabhängig von meiner Dopaminschwelle? Ja, also was passiert in dir, wenn du mal wirklich nichts leistest? Wenn du nichts tust, nichts Sinnhaftes, nichts Produktives? Und ja, diese Fragen brauchen auch Tiefe und Raum und die lassen sich auch oft nicht allein durch die Reizreduktion beantworten. Also die drei Punkte, die wir hier genannt haben, sind ein guter Anfang bezüglich der Dopaminschwelle. Aber manchmal wird dir das innerlich nicht erlaubt, weil es eben Stimmen gibt, Anteile gibt, Kritikeranteile, die sagen, du darfst es nicht, weil. So. Und dann gilt es eben, tiefer hinzuschauen, ne? Weil sonst wirst du nie in die Ruhe überhaupt kommen. Es wird dir nie erlaubt sein, für weniger mehr zu empfinden, weil weniger ja dann gar nicht erlaubt ist oder das Ziel ist. Ich hoffe, du konntest so ein paar Impulse für dich mitnehmen, die du jetzt hoffentlich auch direkt anwenden kannst. Und am besten ist, ich weiß, wie sehr wir uns und wie leicht wir uns selbst sabotieren, am besten du spurst nochmal zurück, hörst dir die Punkte nochmal an, schreibst sie dir vielleicht irgendwo auf, weil ich bin mir sicher, du wirst Wege finden, das Ganze zu vermeiden und dich wieder schön zu stimulieren, schön höher, schneller, weiter und die Übungen nicht zu machen. Das kenne ich nur allzu gut von meinen Kunden, deshalb sage ich es hier nochmal. Überleg mal, wirst du nochmal zurückgehen, wirst du dir die Dinge aufschreiben und wirst du auch ein bisschen mehr Verbindlichkeit reinholen und auch die Frage, was heißt das konkret für mich? Was möchte ich oder was kann ich reduzieren? Und dann nicht mit allem gleichzeitig anfangen, sondern mit vielleicht 3 Dingen am Tag, die du umsetzen möchtest. Und wenn du das dann lang genug gemacht hast, lang genug, ich sag mal 2-3 Monate, dann fühl mal rein, wie fühlen sich jetzt die kleinen Dinge an? Und gibt es da vielleicht schon einen Unterschied? Oder muss ich jetzt vielleicht noch in andere Bereiche reinschauen? Da bin ich auch gespannt, freue mich auch immer jederzeit über Feedback. Und ja, schreib mir gerne auch bei LinkedIn, wenn du dazu erste Beobachtungen gemacht hast. Und ansonsten freue ich mich, bis wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören.